Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist, hier in meinem Podcast. Das weißt du ja wahrscheinlich schon, geht es immer rund um die Themen Leadership, Unternehmertum und natürlich um ganz viel Kommunikation. Ist das interessant für dich? Dann bist du hier ganz genau richtig. Heute tauchen wir in ein Thema ein, was für viele Unternehmen jeden Tag ja von größter Bedeutung ist und was sie intensiv beschäftigt, und zwar die Gewinnung von neuen Mitarbeitenden. Denn das scheint immer schwieriger zu werden, egal für welche Ebene, für welche Position. Und dieses Thema hat dabei ganz viele Facetten, viele Handlungsfelder. Es gibt den Fachkräftemangel an sich, was häufig ja ein Problem des Wirtschaftsstandortes ist, vielleicht auch der Politik. Aber es gibt eben auch die Frage, was Unternehmen selbst tun können, um besser und professioneller zu suchen. Und da sind wir dann im Recruiting angelangt. Und da passiert auch sehr viel momentan. Und deshalb habe ich mich ja gefragt, wie kann modernes Recruiting heute eigentlich wirklich erfolgreich sein? Wie kann ein Unternehmen in einem so heiß umkämpften Markt die richtigen Mitarbeitenden finden, sie vorher auch ansprechen und sie dann auch überzeugen? Und es gibt da, glaube ich, auch viele, die an diese Herausforderung nicht so wahnsinnig seriös rangehen. Deshalb frage ich mich auch, was macht ein Recruiting-Prozess eigentlich seriös, ganzheitlich, und wo liegen vielleicht auch die Herausforderungen und Chancen momentan in dieser Branche? Und dazu habe ich heute einen Gast als Gesprächspartner bei mir. Und der ist ein echter Experte in dem Bereich. Er ist selbst ein sehr erfolgreicher Gründer eines Unternehmens und ist mit diesem Unternehmen, der Interim Group, spezialisiert auf Recruiting und Personalberatung. Und das, so wie ich es verstanden habe und bisher erlebt habe, ein kleines bisschen anders als ja das viele andere am Markt zu tun. Herzlich willkommen, Ronny Böttcher. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo live. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, ich freue mich auch sehr. Das ist die erste Aufnahme seit einiger Zeit mit einem Gast, wo wir das tatsächlich mal wieder remote machen. Ich fahre heute häufig zu den Gästen. Dann ist es immer so ein bisschen cringe, wenn ich herzlich willkommen sage, aber in deren Büros sitze. Aber wir haben uns jetzt gerade erst in Berlin getroffen und dann haben wir gedacht, hey, aus Effizienzgründen machen wir das mal digital. Also du sitzt in Leipzig gerade, habe ich das richtig verstanden?
Korrekt, ich bin gerade in Leipzig, ja.
Sehr gut. Und ich im Süden von Hamburg, also das ist jetzt nicht so weit. Das wird, glaube ich, gut werden. Kommen wir erstmal, bevor wir in dieses Thema einsteigen, und ich glaube, das bewegt wirklich viele, kommen wir aber erstmal zu dir. Also erzähl doch mal ein kleines bisschen deinen Werdegang. Du hast ein Unternehmen gegründet. Wie bist du dahin gekommen? Was hast du vorher gemacht? Ja, wie ist so dein Werdegang?
Ja, also der ist eigentlich ganz einfach. Ich komme aus der klassischen Personalberatung, Personalvermittlung und habe dann irgendwann mal überlegt, es gibt mit Sicherheit, auch gerade aufgrund des Kundenfeedbacks, gibt es eine Möglichkeit, Recruiting-Methodik auch anders zu leben, zu interpretieren. Also auch ja einfach festgestellt, es gibt einen anderen Weg, und so ist unterm Strich auch die Interim Group entstanden, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen etwas anders machen im Bereich des Recruitings und der Personalberatung.
Mhm. Und dann hast du einfach gegründet, dann hast du losgelegt, oder wie war das so?
Ja, genau so ist es. Damals noch mit einem Partner zusammen haben wir die Interim Group gegründet. Mittlerweile führe ich sie allein. Und ja, einfach war es so. Ne? Ideen gesponnen, Netzwerke waren natürlich schon da aufgrund der Vergangenheit. Und dann sind wir in Leipzig an den Start gegangen vor knapp 8 Jahren.
Und wie sieht's heute aus? Also wie darf ich mir das Unternehmen so vorstellen? Wie groß ist es? Was macht ihr so? Was für Kunden habt ihr?
Also mittlerweile ist es so, dass wir über der Dachregion hinaus agieren. Das heißt, wir haben auch Kunden in Europa, auch in den USA mittlerweile. Fokus bleibt aber natürlich die Dachregion. Wir sind mittlerweile 15 Mitarbeitende, sind stark am Wachsen, sind auch gerade dabei, in anderen Bundesländern neben Leipzig weiter auszubauen. Ne? Da ist Berlin, da ist Hamburg mit dabei. Also dass wir dort auch eine unserer größten Stärken ist eben die Arbeit vor Ort, bei und mit dem Kunden, dass wir da auch präsent sein können. Im Grunde haben wir 3 verschiedene Geschäftsmodelle. Der erste Bereich ist das Recruiting, da wo wir unsere eigene Methodik in den Markt bringen. Und das geht los auf Basis der Fachkräfte bis hoch zum Executive Search. Zweite Säule ist der Bereich des Interim-Managements, der auch immer wichtiger wird. Also gerade auch in Projektzeiten, in Spitzen, Positionen temporär zu überbrücken oder auf Projektbasis eben Freelancer und Interim-Manager zu hiren, schnell verfügbar zu haben. Und der dritte Bereich ist der Bereich HR-Consulting. Ja, und dort nehmen wir unsere Partner mit entlang der HR-Wertschöpfungskette überall da, wo wir eben Themen auch haben, sei es prozessual, sei es IT, im IT-Bereich mit der Schnittstelle zu Personal. Da helfen wir unseren Kunden.
Mhm. Klingt spannend. Können wir gleich ja auch nochmal genauer drauf, was so dann deine Ansätze da sind. Was machst du so privat, persönlich, wenn du mal nicht arbeitest? Gibt es diese Phasen überhaupt?
Boah, diese Phasen gibt es definitiv. Ja, auch da lernt man ja im Alter dazu. Mittlerweile bin ich 46 Jahre alt. Das war früher mal anders. Aber durch entsprechenden Fokus, ja, ist auch wichtig natürlich. Ich bin mittlerweile Vater, meine Tochter ist 2 Jahre alt. Das natürlich, ja, Zeit mit der Familie zu verbringen, ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Ich bin gerne auf dem Rennrad unterwegs. Mhm. Ja, habe einen Leistungssport-Background in dem Bereich und setze mir dann einmal im Jahr so ein großes Ziel mit dem Rennrad. Ja, letztes Jahr war es der Mont Ventoux. Und ansonsten bin ich leidenschaftlicher Hobbykoch.
Ah.
Ja, das wissen viele nicht, aber ich glaube, ich bin einer der ersten Fans von Jamie Oliver, seitdem es ihn eigentlich gibt. Und von daher ja, koche ich auch sehr gerne.
Okay, das wusste ich tatsächlich nicht von dir. Was ist so deine Lieblingsküche? Also
Italienisch, also, würde ich
italienisch
sagen.
Italienisch. Ja. Ja. Ja, bei mir schwankt es. Also ich koche auch leidenschaftlich gerne. Ich habe leider viel zu wenig Zeit dazu. Aber wenn, dann entweder Schwäbisch, weil da komme ich ursprünglich mal her, oder Italienisch. Und ja.
Ja. Was ich aber auch sagen muss, die englische Küche wird sehr häufig unterschätzt, aber es gibt auch in England vorzügliche Gerichte, gerne zur Nachahmung empfohlen.
Wir driften jetzt gerade ein bisschen ab und das ist großartig, weil mir geht es tatsächlich genauso. Ich finde immer dieses sich lustig machen über die englische Küche eigentlich immer irritierend, weil immer wenn ich dort war, also ich mag es. Also es hat irgendwie was ganz Eigenes und ich finde es großartig, ja. Gut. So, wir reißen uns los von Kulinarik und Kochen. Ich glaube, ich muss mal irgendwann ein Kochjahr einladen. kommen wir zurück zum Thema Recruiting, Fachkräftemangel und Personalberatung. Und bevor ich da so richtig einsteigen will, würde mir tatsächlich auch aus deiner Perspektive eine Frage erstmal unter den Nägeln brennen. Wir nehmen diesen Podcast auf Ende Oktober 2024. Keine Ahnung, wann ihr ihn da draußen hört. Das ist ja alles sehr lange online. Und jetzt so heute haben wir eine Phase, wo gerade die Wirtschaft nicht so wirklich gut läuft, regelrecht eingebrochen ist in manchen Bereichen. Ich habe gestern in, ich weiß es nicht mehr, wo es war, Spiegel, Süddeutsche, irgendwas gelesen, wo jemand gesagt hat, es könnte auch wieder eine Zeit der Massenarbeitslosigkeit vor uns liegen, so wie vor 20 Jahren einmal. Und trotzdem habe ich das Gefühl, auch bei meinen Klienten und bei meinen Kunden, dass die trotzdem immer noch brutal unter einem Fachkräftemangel leiden. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? Wie stark spüren Unternehmen heute trotz dieser Krisen noch den Fachkräftemangel?
Ja, ist schon einfach da. Ich sage es mal in einfachen Worten. Man muss aber auch mit dem Begriff Fachkräftemangel ein bisschen differenzieren. Natürlich fehlen das merken wir ja auch in unserem Tagesgeschäft, überall fähige Menschen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch fähige Menschen, die wechselwillig sind, die teilweise aber eben nicht durch diese Unternehmen, die suchen, erreicht werden. Ja, deswegen müssen wir aufpassen, dass man diesen Begriff nicht ganz so inflationär benutzt, aber es ist schon richtig, wenn man Menschen spricht, ja, gerade auch auf C-Level, ist ein großes Thema immer wieder, wie finden wir gute Leute?
Wie erklärst du das? Ich meine, auf der einen Seite haben wir durchaus auch Entlassungen und auf der anderen Seite finden dann Unternehmen keine Kandidaten. Zeigt es einfach, wie stark der Mangel vorher war, oder hat das damit was zu tun, dass es einfach in bestimmten Bereichen zu wenige gibt?
Es ist in der Tat in gewissen Bereichen, ja, wenn wir gerade mal den IT-Sektor nehmen, da ist es natürlich auch wichtig, ein entsprechendes Know-how und ein Skillset auch mitzubringen. Man muss aber auch beachten, dass natürlich, wenn man sich die gesamte wirtschaftliche Lage mal anschaut, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Weltwirtschaft, ja nicht immer nur Unternehmen sind, die abbauen, sondern es gibt auch Unternehmen, die profitieren eben von politischen Entscheidungen, von Entwicklungen entsprechenden Branchen oder Technologien. Und dann ist natürlich wichtig, dass man dann die Kandidaten mit diesen Unternehmen zusammenbringt, um da weiterzumachen.
Und ich glaube, das wird auch nicht besser werden. Also ich habe ein paar Gespräche gerade mit Leuten über Employer Branding geführt, die gesagt haben, ja, das wird wahrscheinlich demnächst alles wieder etwas entspannter. Ich glaube da nicht dran, weil wir haben ja auch einfach einen extremen demografischen Wandel. Das heißt also, selbst wenn die Zahl der Arbeitsplätze niedriger wird, die Zahl der Arbeitenden wird, glaube ich, noch niedriger sein in der Zukunft. Also von daher, das Thema bleibt auf jeden Fall relevant. Was sagst du, sind, wenn man das mal zusammenfassen wollen würde, ganz konkret Strategien, die Unternehmen jetzt mal unabhängig davon, ob sie sich an einen Recruiter wenden oder nicht, umsetzen sollten, um auf diesen Fachkräftemangel und auf den Personalmangel zu reagieren?
Das ist eine sehr gute Frage, die uns natürlich auch in unserer täglichen Arbeit immer wieder begegnet. Ich habe mal so grob 4 Punkte so mitgebracht, die ich glaube als meist relevant sehe. Wichtig ist aber auch hierbei, dass natürlich Unternehmen ihre Strategien anpassen müssen, nicht nur um neue Mitarbeitende zu finden, sondern eben auch die, die schon da sind, auch zu binden. Ja, das ist ja sehr häufig so. Wir werden angefragt, um Recruiting-Strategien zu entwickeln, aber sehr häufig werden die Menschen, die eben da sind, oft vernachlässigt. Ne? Und deswegen bilden die natürlich ein starkes Konstrukt, eine starke Basis. Also konkret, was können Unternehmen in der Zukunft tun? Es steht und fällt aktuell alles mit der Arbeitgebermarke. Ne, Arbeitgebermarke muss gestärkt werden. Es müssen klare Werte vermittelt werden. Und die müssen transparent kommuniziert werden, sodass Kandidaten eben auch damit umgehen können und der Arbeitgeber sich eben als attraktiver Arbeitgeber darstellen kann. Und ich meine damit nicht, dass das Wettrüsten durch das nächste Benefit und den nächsten Obstkorb, wobei Obstkorb immer noch cool ist, ja. es hilft aber auch nicht. Wir hatten das Thema ja in Berlin, einen Kickertisch in die Küche zu stellen, nur weil alle es machen. Damit stärke ich keine Arbeitgebermarke. Ne, aber es ist ganz klar Chefsache. Das ist meine klare Botschaft, ja. Man muss ein Bewusstsein schaffen für HR, für Recruiting. Die Leute müssen mitgenommen werden. So, das ist der erste Punkt, Arbeitgebermarke stärken. Dann, was uns auffällt, was ich gerade angesprochen habe, das Thema Mitarbeiter, die da sind, eben auch gezielt weiterbilden und entwickeln. Ne? Das ist eben da, jeder bewegt sich, alles ist always moving, wie man so schön sagt. Das heißt, da eben auch Mitarbeitende weiterbilden, dass dort eben auch Kompetenzen entwickelt werden, die auch in der Zukunft dann notwendig sind. Dritter Punkt, ganz klar, die Arbeit flexibel gestalten, also Arbeitsmodelle. Ja, wir sprechen da von Homeoffice, Remote-Arbeit, flexible Arbeitszeiten, was eben dazu führt, dass eine sehr gute Work-Life-Harmonie entsteht. Ja, das ist einfach, das Leben gehört zur Arbeit, Arbeit gehört zum Leben. Und lass doch die Menschen selber entscheiden, wie sie das machen möchten. Ja, und das hat natürlich deutliche Vorteile auch im Recruiting, wenn ich das kann. Ist aber auch mit Arbeit verbunden, weil man muss natürlich hier auch die Leadership-Teams befähigen, moderne Führung zu leben, loslassen zu können. Ne? Ja. Und der vierte Punkt, den ich jetzt mal mitgebracht habe, ist nicht überall möglich, aber in unseren Bereichen, wo wir unterwegs sind, merken wir das oft, dass das Thema internationale Rekrutierung und Onboarding vereinfacht werden muss. Ne? Recruiting über die Landesgrenzen hinaus heißt natürlich auch dann, wie kann ich einen Visaprozess beschleunigen, Relocation, sprachliche Integration darstellen. Da ist dann aber auch die Politik gefragt.
Ja, unglaublich, ne? Also ich glaube, der Teil ist natürlich, ja, ich glaube, da können Unternehmen auch viel intern verbessern und vorbereiten, aber am Ende des Tages hängt es dann natürlich dann auch an bürokratischen Hürden, ja. Was mir jetzt so auffällt, was du beschreibst, ist, dass du da ein sehr, sehr ganzheitliches Bild gerade zeichnest. Also was gar nicht nur konkret auf diesen Prozess des Suchens an sich abzielt, sondern ja schon eigentlich weit darüber hinausgeht, auch davor ansetzt und dann auch bei bestehenden Mitarbeitern ansetzt. Ich finde das spannend, weil ich habe tatsächlich Recruiting in den letzten Jahren immer völlig anders erlebt. Ich habe da immer Recruiter kennengelernt, zum Beispiel bei Kunden, wo ich dann über Kommunikation gesprochen habe, und die haben dann halt sehr, ja, sehr straighte Prozesse gefahren, wo es nur darum geht, wir haben hier eine Liste von Leuten, die wir ansprechen, und wir müssen jetzt die Schreiben optimieren und dann ist gut und dann haben wir jemanden. Du würdest aber sagen, das ist etwas, was deutlich umfangreicher gedacht werden muss.
Definitiv. Und das muss man ja auch dann unterscheiden. Welche Art des Recruitings wird hier dargestellt? Geht es darum, wirklich eine Stelle explizit zu besetzen? Dann kann das ein gängiger Weg sein, ne, der mit Sicherheit auch sehr effizient gestaltet ist. Ne, das ist ja auch der Vorteil von Recruitern oder externen Personalberatungen, die durch Netzwerke eben auch punkten können. Aber wenn man es eben ganzheitlich betrachtet, und das ist eben unser Ansatz, dann ist das Recruiting einer einzelnen Stelle eben nicht der wichtigste Punkt. Ne?
Ich würde es vielleicht wie im Marketing so ein kleines bisschen vergleichen, wo wir ja auch sowas haben wie einen Markenaufbau, wie Reputation, wie Image und auch grundsätzliche Positionierung. Und dann gibt es einen kleinen Teil, einen kleinen Bereich der Conversion-Optimierung des Vertriebs, wo es dann um die Handlung an sich am Ende geht. Und wenn man nur versucht, den Vertrieb zu optimieren, dann wird nie das erfolgreich werden, wenn man eben diese anderen Grundlagen nicht geschaffen hat. Kann man das so vergleichen? Oder ist wahrscheinlich ein sehr ähnlicher Prozess eigentlich?
Der Prozess, der ist sehr, sehr ähnlich. Und du hast das richtig dargestellt. Aus der Perspektive Recruiting, Employer Branding, befasst man sich damit. Zum Beispiel hat das Unternehmen eine Homepage, die zeitgemäß ist. Hat das Unternehmen eine Karriereseite, wo ich als Kandidat sofort erkenne, wofür steht die Company, welche offenen Stellen gibt es, ne? Klar, was sind die Benefits, wie unterscheidet man sich im Markt? Und also von daher gibt es eine sehr, sehr ähnliche Herangehensweise.
Du hast vorher gesagt, das ist Chefsache, und das ist, fand ich, einen sehr, sehr guten Impuls, den würde ich auch gerne total unterstützen wollen, weil ich erlebe auch bei mir immer wieder, dass das eine ziemliche Überzeugungsarbeit braucht, dass die Führungskräfte verstehen, dass Kommunikation, und bei mir geht es ja vor allem nur um Kommunikation insgesamt, dass aber die halt ein originärer Teil ihrer Aufgaben sind. Und ich kann mir vorstellen, bei dir wird es wahrscheinlich ähnlich sein, dass vielleicht Führungsetagen denken, naja, wir haben hier unsere HR-Abteilung, die sollen mal ihren Job machen, ich habe anderes zu tun. Ich habe vielleicht sogar wichtigere Aufgaben. Deckt sich das so mit deinen Erfahrungen, und was sagst du dann? Also musst du da dann auch erstmal in der Argumentation rein, oder wie sieht das aus?
Jein. Also es gibt mittlerweile ein sehr großes Bewusstsein dafür, dass gerade in der modernen Führungskultur Menschen eben diese Themen schon verstanden haben und eben Hand in Hand mit HR gehen und andersrum. Die anderen 50% aber sind genau in der Situation, die du gerade dargestellt hast. Ja, dass man eben auch teilweise gar nicht verstehen möchte, weil man eben eine Personalabteilung hat, was da eigentlich passiert. Ne? Und da muss ich wirklich mal eine Lanze pressen, auch für die interne HR-Abteilung, weil oft, ne, werden sie natürlich immer als Menschen dargestellt, die sind da, bringen eben direkt keinen direkten Revenue, aber machen natürlich, ich sag's mal salopp, einen Bombenjob jeden Tag. Ja, weil Recruiting, Employer Branding, das ist ja nicht nur die klassischen Arbeiten, da gehört ja noch viel, viel mehr dazu. Und ja, warum ist es Chefsache? Weil natürlich, wie gesagt, erstmal das Bewusstsein überhaupt für Recruiting verstanden werden muss, aufgenommen werden muss. Und dann sind wir schon im Bereich der Kommunikation, und wir merken sehr, sehr häufig auf C-Level-Kommunikation, dass man sagt, naja, Mensch, dann schalten wir eine Stellenanzeige, dann bewerben sich Leute und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Ja. Das hat aber schon vor 10 Jahren nicht mehr so 1:1 richtig funktioniert. Und deswegen wären natürlich Führungskräfte immer wichtiger als Sprachrohr auch für die Unternehmen. Und wir sprechen da ja auch über Personal Branding, was eben auch dein Thema ist. Man eben sagt, du bist eben nach außen das Gesicht, ja, und kannst eben so auch, ja, Mitarbeiter oder zukünftige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen begeistern, wenn sie dich erleben, wenn sie dich, wenn du nahbar bist, ne? Und ja, das merken wir in der Umsetzung auch, dass das immer interessanter wird.
Ja. Und das ist aber für viele noch ein echt weiter Weg zu gehen. Also vielleicht auch von meiner Seite der Impuls an euch da draußen. Also ich erlebe das auch immer wieder. Ich hab gerade auf LinkedIn einen längeren Beitrag dazu geschrieben, wie ich mit einem alten Studienkollegen essen war und der Geschäftsführer von der Firma ist, die wirklich große Probleme haben, Leute zu kriegen. Und dann habe ich mal versucht, so ein bisschen nachzuhaken. Hey, was machst du denn? Bist eigentlich ein guter Typ, der ein bisschen zurückhaltend, aber wirklich mit starken Werten, und man merkt, wie er brennt für das, was er tut. Er ließ sich überhaupt nicht dazu bewegen, zu erkennen, wie wichtig es wäre, wenn er jetzt mal in eine persönliche Kommunikation nach außen geht. Und das habe ich auf LinkedIn geschrieben, und dann habe ich auch viele Beiträge von Leuten gekriegt, die gesagt haben, ja, das ist doch alles eh nur Selbstdarstellung, und die kommen auf ganz anderen Wegen, und das brauche ich nicht. Und ich glaube, da vergeben viele unglaubliche Chancen, indem sie dann diesen Bereich der Führungskommunikation eben sein lassen. Weil am Ende, letzter Satz, ist es doch das Beste, was passieren kann, wenn eine potenzielle Bewerberin oder ein potenzieller Bewerber auf so eine Führungskraft stößt und dann das Gefühl bekommt, boah, für den Menschen möchte ich arbeiten, mit dem möchte ich zusammenarbeiten, da habe ich was davon.
Und genau so ist es. Wir haben tolle Beispiele auch auf LinkedIn, wie zum Beispiel vermeintlich eine angestaubte Branche wie die Wirtschaft und Steuerberatung, wo Führungskräfte eben sich auf LinkedIn, teilweise eben auch auf TikTok. Ja, TikTok wird immer älter, darf man auch nicht vernachlässigen, einfach menschlich nahbar darstellt und so einfach ein Funnel an Bewerbungen aufbaut, der über normale Wege einfach nicht möglich ist.
Ja. Ne? Absolut. Und ein Beispiel auch, ihr kennt das hier aus dem Podcast, die Folge ist vor kurzem online gegangen mit Dr. Caroline von Kretschmann. Sie ist Geschäftsführerin des Hotels Europäischer Hof in Heidelberg. Das ist ein 5-Sterne Superior Hotel, gehört zu den besten in Deutschland. Und was Frau von Kretschmann tut, ist, sie ist auf LinkedIn auch, aber auf TikTok extrem aktiv mit sehr, sehr coolen Videos. Und ich habe sie gefragt, hey, ich meine, das ist doch gar nicht deine Zielgruppe, TikTok, mit einem 5-Sterne-Plus-Hotel. Und sie sagt, auf der einen Seite kriegt sie tatsächlich darüber Gäste auch. Das fand ich sehr spannend. Aber vor allem, sie hat ganz viele Bewerberinnen und Bewerber. Und gerade im Hotelbereich ist das, glaube ich, wirklich eine Besonderheit, dass ein Hotel sagen kann, wir haben eigentlich mehr Bewerber, als wir nehmen können.
Definitiv, ja.
Von daher, schaut euch das mal an, hört euch die Folge mal an. Ich würde gerne auf eine kleine Sache noch zurückkommen. Das kam mir gerade, wo du gesagt hast, hey, man muss eigentlich auch für die HR-Abteilung eine Lanze brechen. Und das geht mir ehrlich gesagt auch so. Und ich habe mir noch gedacht, eines der ganz großen Probleme von HR-Abteilungen ist häufig, dass sie viel zu sehr abgekoppelt sind vom Rest des Unternehmens. Also sie sind häufig zu sehr abgekoppelt von der Geschäftsführung, das auch schon. Aber, und das ist viel, viel dramatischer in meinen Augen, sie sind nicht annähernd so nahe an der Marketingabteilung und an der Kommunikationsabteilung, wie sie sein müssten. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich so mit HR-Lern gesprochen habe, dass die häufig regelrecht überrascht, überfahren sind von dem, was plötzlich dann die Unternehmenskommunikation tut. Die versuchen da irgendwie mit Mühe ein Employer Branding aufzubauen, und dann macht die Unternehmenskommunikation plötzlich was völlig anderes. Und wenn das mehr zusammengedacht werden würde, dann wäre es viel, viel effektiver und wirkungsvoller. Also von daher auch da der Impuls, nehmt eure HR-Abteilung in Ernst und koppelt sie an Kommunikation, an Vorstand, an Geschäftsführung viel enger an. Ronny, lass uns mal weg von den internen HR-Abteilungen hin zu den externen HR-Abteilungen. So, also den Personalberatungen, den Recruitern, den externen kommen, also genau das, was ihr macht. Was würdest du sagen, erstmal ganz platt gefragt, warum braucht es noch eine externe Beratung, eine externe Unterstützung, wenn es denn schon interne HR-Abteilungen gibt?
Also das, was wir sehr häufig feststellen, ist, dass die interne HR-Abteilung sehr häufig das Recruiting nebenbei macht. Ja, Recruiting ist aber ein Vollzeitjob, wenn ich ihn richtig mache, auch in der entsprechenden Qualität. Ja, wir sprechen ja da über Candidate Experience, wir sprechen über Geschwindigkeit. Und das ist das, was eine externe Personalberatung oder Recruiting-Agentur darstellen kann, dass sie eben Zugang zu einem breiten Netzwerk hat, ne, Zugang zu Kandidaten, die eben nicht auf traditionellen Jobbörsen zu finden sind oder sich direkt bewerben, ne, weil sie haben den ganzen Tag selbst viel zu tun und geben dann das in die Hand der entsprechenden Agenturen. Und ja, so fällt es eben leichter, auch schneller die richtigen Kandidaten zu finden, weil man eben als Recruiting-Agentur auch den Fokus aufs Recruiting hat. Ja, also auch selbst wir dann, wenn wir Projekte haben, wir machen keine Payroll, wir machen keine Abrechnung, wir pflegen keine Stammdaten, sondern wir haben jeden Tag 100% den Fokus aufs Recruiting. Und wie gesagt, das fehlt halt oft in den Unternehmen.
Und wie sieht dann so eine Zusammenarbeit zwischen euch und einer HR-Abteilung aus? Also wie sieht so ein Prozess aus, wenn ihr jetzt von einem Unternehmen gefragt werdet, hey, wir brauchen die und die Fachkräfte, vielleicht brauchen wir auch ein neues Management. Wie sieht so ein Prozess aus?
Also erstmal ist wichtig, dass eben nicht nur die Personalabteilung dabei ist, sondern auch entsprechende Stakeholder, die in diesem Prozess auch dabei sein müssen, weil sie zum Beispiel für ihren eigenen Fachbereich suchen. Ja, also da wirklich von vornherein eine Kommunikation mit allen Beteiligten, damit wir eben nicht das System stille Post haben, was sehr häufig eben zu keinem schönen Prozess führt. Ja. Und dann ist es einfach so, dass wir uns zusammensetzen, die Rolle besprechen, alles besprechen, was eben auch für die Suche wichtig ist. Ne? Was braucht man, wer passt zur Kultur, Benefits und Co. Also wir sprechen da von einem Kickoff-Meeting. Und dann gehen wir in die Suche. Und das ist eben auch das, was sich ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren, dass man eben nicht mehr passiv über Stellenanzeigen agiert, sondern eben über Active Sourcing Netzwerke aufbaut, auch Talentpools aufbaut. Das ist eine Sache, die wir auch in unseren Prozessen immer implementieren, dass man sagt, natürlich rekrutieren wir für jetzt, weil du brauchst jetzt den ITler, du brauchst jetzt den Finance-Profi. Du hast diese Stellen aber auch im nächsten Jahr noch. Deswegen connecte dich mit Kandidaten, die jetzt vielleicht gerade noch nicht passen oder noch nicht wechselbereit sind. Ne? Interagier mit denen, zum Beispiel über Social Media, und bau dir einen Talentpool auf, der auch ernst gemeint ist. Und das machen wir, sprechen mit Kandidaten, lernen sie kennen, matchen dann entsprechend die Informationen aus dem Kickoff mit der Realität, und der Kunde bekommt dann das Kandidatenprofil vorgestellt und dann eben in den Prozess, in den Recruiting-Cycle des Kunden über.
Ich versuche mal ganz provokativ zu fragen. So wie ich tatsächlich Recruiter gerade kennenlerne, immer wieder, und zwar gefühlt 5-mal am Tag auf LinkedIn, weil ungefähr so häufig kriege ich irgendwelche Anfragen von Recruitern, dann habe ich das Gefühl, dass dieser Prozess häufig so eine Massenanfrage ist. Das heißt also, ein Recruiter bekommt den Auftrag, irgendwie eine Position XY zu besetzen, und dann werden mal ein paar hundert Anfragen wild auf LinkedIn rausgeschickt, in Copy-Paste-Manier, und mal gucken, was so hängen bleibt. Ich vermute mal, dass ich mir diesen Prozess eigentlich so nicht vorstellen sollte. Oder wie würdest du das sagen?
Leider, das Schlimme ist an der Situation, dass selbst das teilweise funktioniert, weil der Markt einfach so tickt. Irgendwo wird es jemanden geben, das ist die Summe der hohen Zahlen. Das kann man machen. Das kann man aber auch nur machen, wenn der Kandidat nicht weiß, welcher Kunde dahinter steckt. Ne, das sind ja sehr häufig anonyme Anfragen.
Ja, immer eigentlich, genau. Ja.
Und das ja auch bewusst so, weil natürlich aus Employer-Branding-Sicht, wenn man da den Kunden nennen würde, also erstmal spricht die Provision des Vermittlers dagegen, der Kandidat soll natürlich nicht erfahren, wer der Kunde ist, aber aus der Kundensicht wäre das fatal für einen Kunden, dazu zu wissen, oh mein Gott, so wird mein Name eben auch in den Markt gebracht. Ja? Und Das ist sehr häufig bei angelsächsischen Unternehmen so, die natürlich einen starken Vertriebsdruck haben. Und ja, ganz ehrlich, aus dieser Welt komme ich selber ja auch und habe dann irgendwann gesagt, es muss eben einen anderen Weg geben. Ja, und dieser Weg ist eben der Weg der persönlichen Ansprache, sich mit der Person hinter dem LinkedIn, Xing oder sonstigen Profil auch mal zu beschäftigen und dann eben gezielt weniger Kandidaten und Kandidatinnen zu kontaktieren, aber dafür eben idealerweise mit der richtigen Ansprache, mit dem richtigen Namen und eben kein Copy-Paste. Und dadurch, dass wir direkt im Kundennamen auch ansprechen, haben wir natürlich da auch einen anderen Anspruch, weil wir sind die verlängerte HR-Recruiting-Abteilung und wollen natürlich auch so auftreten.
Das heißt also, wenn ihr anfragt, dann ist immer klar, für wen ihr das macht und für was für eine Position letztlich auch und um was es geht.
Korrekt, richtig, ne? Weil die Kandidaten und Kandidatinnen sollen ja auch einfach in die Lage versetzt werden, sich im Vorfeld schon damit zu beschäftigen und auch das Feedback dann eben zu spiegeln.
Ja, ist tatsächlich, glaube ich, etwas, was sehr selten passiert. Also ich hatte gerade im Freundeskreis auch jemanden, der von dem Headhunter angesprochen worden ist und sich mit mir dann nochmal beraten hat und gesagt hat, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt auf das Gespräch einlassen soll, weil ich weiß ja nicht mal, wer da dahinter steckt. Entweder, also nicht nur, weil er Sorge hatte, dass die Firma dann nicht das ist, was ihm passt, sondern weil er auch überhaupt nicht wusste, will er überhaupt mit einer solchen Firma in Kontakt kommen. Mhm. Und Das habe ich öfters schon mal so, bevor ich dich kennengelernt habe, darüber nachgedacht, warum ist das so? Aber ich vermute, das, was du gerade gesagt hast, dieses, sonst kann man keine Massenanfrage machen und vielleicht auch der Provisionsfaktor wird da wahrscheinlich eine große Rolle spielen. Wie verdient dann ihr Geld? Also
die Frage schiebe ich mal ganz kurz, lass mich mal kurz nochmal auf das Thema eben eingehen, weil der Aspekt aus Kandidatensicht ist auch nicht zu vernachlässigen, weil sehr häufig muss ich ja meine persönlichen Daten auch erstmal an den Headhunter übermitteln. Ja. Ne, das heißt Lebenslauf, Zeugnisse, was man eben alles braucht und die Daten sind eben dann auch da und ich weiß noch immer nicht, wer der Kunde ist. Und das ist halt auch nochmal so ein Thema, ne, wo, ich sag's mal auch hier salopp, schwirrt mein Lebenslauf dann in der Zukunft rum. Genau. Zu deiner Frage, wie verdienen wir Geld? Wir machen das immer projektbasiert. Wir haben Festpreise für unsere Suchen. Die sind klar geregelt. Das heißt, wir haben kein Interesse an dem Jahresgehalt der Kandidaten und Kandidatinnen, sondern wir vereinbaren im Vorfeld das Honorar und die Abrechnungsform, so dass nachher auch niemand überrascht wird. Also auch dort ist alles klar. Hm.
Ja. Ja, ich hab gerade auch noch mal. Also erstens, das ist natürlich ein deutlich transparenterer Prozess, der auch vielleicht sowas dann ermöglicht, ja. Ich habe auch gerade noch mal gedacht, einfach irgendjemanden meine Daten zu geben, wo du das gerade so gesagt hast, das ist ja, also da muss ja schon am Anfang ein komisches Gefühl aufkommen und wenn dann irgendwann doch der Arbeitgeber dann irgendwann ja enthüllt wird und es vielleicht zu einer Anstellung kommt, aber so richtig schönes Gefühl war es nicht von Anfang an. Also ich meine, das ist ja auch kein guter Start in so ein Arbeitsleben oder in Arbeitsbeziehung, in eine Geschäftsbeziehung. Also ja.
Man muss halt schauen, in welcher Situation ist eben der Kandidat auch, der angesprochen wird. Ne? Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, es funktioniert trotzdem, weil wenn ich eben viel streue, wird natürlich aufgrund der Summe der hohen Zahlen auch irgendwo jemand reagieren und vielleicht auch in Frage kommen und vielleicht sogar passen. Das kann alles passieren. Die andere Seite ist aber natürlich auch, wenn man sich jetzt mal, ja, mit mehreren Menschen zu tun, ne? Also Kandidat kann ja gleichzeitig auch Ansprechpartner beim Kunden sein. Und wir bemerken ja sehr, sehr häufig in den Gesprächen dann, dass gar nicht ich selbst oder mein Team die Argumentation für eine Zusammenarbeit mit uns machen müssen, sondern der Kunde macht das selber, weil er die gleichen Erfahrungen gemacht hat wie du. Er wird angeschrieben auf der einen Seite, ne, willst du nicht wechseln, guck mal hier. Und auf der anderen Seite, als Ansprechpartner für den Kunden, ist er ja auch gleichzeitig Hiring Manager und stellt Leute für sein Team ein und bekommt dann auf derselben Seite eben auch proaktiv anonyme Profile geschickt, ungefragt, ne, ja, auch auf Masse. Und da führt sich die Welt zusammen. Und spätestens da ist dann sehr häufig dann die Reaktion kommen, lass mal was anders machen.
Ja, das kann ich extrem gut nachvollziehen, ja. Es ist, Also ich würde sagen, es ist auch eine Frage am Ende wieder dann von Employer Branding. Möchte ich ein Unternehmen sein, was mit solchen Vertriebs- und Recruiting-Prozessen in Verbindung gebracht wird? Oder möchte ich ein Unternehmen sein, was von Anfang an dort anders vorgeht? Weil am Ende des Tages, es wirkt sich ja immer auf die Wahrnehmung eines Unternehmens auf. Und sei es nur, indem drüber gesprochen wird. Und sei es nur, indem es irgendwo dann doch hängen bleibt. Also, ja.
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass natürlich Menschen sehr häufig auch, ich sag mal, gleiche Menschen kennen. Ne? Genau. Wenn ich ITler bin, bin ich in IT-Netzwerken, bin ich Senior Accountant, dann bin ich in einem Netzwerk von Bilanzbuchhaltern und Co. Und da spricht man drüber. Und irgendwann fallen natürlich auch diese Namen der Companies. Ne? Also es kommt irgendwann immer raus. Und ja, du weißt selbst aus der Marketingperspektive, schlechte Nachrichten, schlechte Prozesse, die gehen schneller steil.
Die sprechen sich schnell um, ja. Ich finde sowieso, die Parallelen sind wirklich frappierend, weil, ja gut, es ist am Ende des Tages ist es auch klar, weil es beides letztlich ja eine Art Vertriebsarbeit ist. Aber trotzdem, es ist halt wirklich so, diese Leute im Markt, die nach dem Prinzip verbrannte Erde vorgehen. Und am Ende ist es das ja so, ne? Die gibt es bei dir, glaube ich, sehr häufig im Recruiting und es gibt das auch bei mir. Also wenn ich mir anschaue, was es für Arten gibt, Personal Branding von wem auch immer, ob von Führungskräften oder von Selbstständigen zu gestalten. So diese ganzen Social Selling Leute da draußen, die das auf eine Art und Weise betreiben, wo ich immer das Gefühl habe, okay, ihr macht vielleicht 100 Anfragen und dann verkauft ihr auch 2 oder 3 Sachen und am Ende stimmt vielleicht auch das Geld auf dem Konto, aber die verbrannte Erde, die ihr hinterlasst, die ist einfach brutal und am Ende des Tages zerstört das dann ganze Netzwerke, weil niemand mehr Lust hat. Und da frage ich mich immer, wie lange wird das noch so gehen, bis vielleicht mehr sagen, genau das, was du gerade meintest, lass uns mal was anderes machen. Und ja, ich habe zum Beispiel gerade auf LinkedIn jemanden sehr erklären müssen erstmal, dass das, was ich tue, kein Social Selling ist. Also ich habe überhaupt kein Interesse an einer Conversion-Optimierung von dem, was bei LinkedIn passiert. Ich will, dass dort Beziehungen aufgebaut werden, dass Vertrauen aufgebaut wird und das ist viel, viel nachhaltiger.
Ich glaube, das ist auch ein Learning, was aktuell viele Menschen durchmachen. Ich kann das aus meinem eigenen Netzwerk spiegeln. Wir merken natürlich alle, dass sich gerade LinkedIn sehr stark verändert. Mhm. Das ist ein Change gerade und gerade wenn man LinkedIn schon lange nutzt, dann ist das auch ein bisschen befremdend teilweise, ne? Weil ich muss nicht jedes Mal ich sag's mal so, ein Essen von der Mittagspause sehen und zu gucken, was kann ich jetzt daraus lernen und die Verbindung zum Business machen. Also der Content, der sollte natürlich schon zielgruppenrelevant sein, ne? Und klar kann auch mal witzig sein, das ist LinkedIn mittlerweile, ne? Mhm. Sich auch nicht so ernst nehmen, aber dieses Selbstdarstellen, ne, das ist eine Situation, die, damit komme ich selber persönlich nicht wirklich richtig klar, weil es teilweise auch oft keine Botschaft hat.
Ja. Ne? Oder sie extrem an den Haaren herbeigezogen sind. Ja, ja. Vor ein paar Wochen ging mal ein Posting auf LinkedIn viral, oder das ist dann auch auf anderen Netzwerken geteilt worden. Das war ein Amerikaner, der ein Foto von seinem Heiratsantrag am Strand gepostet hat und geschrieben hat, meine Verlobte hat mich gestern verlassen. Das ist es, was ich daraus für mein Business gelernt habe. Und das ist schon, das zeigt eigentlich alles, was da gerade schief läuft.
Hat sich auf jeden Fall viel damit beschäftigt.
Ja, vielleicht war das auch der Grund, warum seine Verlobte ihn verlassen hat. Ja, man weiß es nicht. Was würdest du sagen, wenn du jetzt Unternehmer wärst, der nicht im Recruiting ist und selber genau diese Dienstleistung suchst? Worauf muss man achten, um seriöse Personalberatungen, seriöse Recruiter externe zu erkennen? Also woran macht man das fest? Was sind so Signale, die zeigen, ja, okay, die arbeiten gut?
Also der erste Punkt ist, Bauch hat immer recht. Mhm. Ja, das ist nicht nur bei der Auswahl von externen Recruiting-Agenturen oder Headhuntern so. Das ist, und das merken wir ja sehr häufig auch, wenn wir sagen, Mensch, habe ich eigentlich vorher gewusst, ne, mache ich anders. Im Grunde ist es dann doch sehr, sehr einfach. Ich würde immer darauf achten, hat der Recruiter, hat die Agentur einen entsprechenden Track Record in dem, was ich da auch suche? Ne? Kommunizieren Sie klar? Also wenn ich schwammige Aussagen höre, ne, keine greifbaren KPIs zum Beispiel mitgeteilt bekomme, wenn ich nicht weiß, wie ist der Prozess überhaupt, ne, das ist schon mal so ein Zeichen für seriöses Recruiting. Dann ist natürlich klar, dass die Kommunikation und die Zielsetzung einfach klar sein muss. Ne, wenn man erfolgreich zusammenarbeiten möchte, muss man offen kommunizieren, man muss on point kommunizieren. Die Schnittstellen müssen involviert sein, wie gesagt, Fachbereiche, HR. Und dann ist natürlich ganz wichtig auch die Transparenz in der Zusammenarbeit. Mhm. Ne? Wann bekomme ich Updates? Wann bekomme ich Kandidaten? Wie läuft der Prozess? Das, was du gerade auch hinterfragt hast, ist ein wesentlicher Punkt. Und was ich gelernt habe, jetzt nicht nur in der Headhunting-Branche, sondern generell auch, weil wir selbst als Interim-Group sind ja Kunden, werden akquiriert von Vertriebsleuten. Passt der Mensch zu mir?
Ja.
Ne? Das ist so, wie gesagt, Bauch hat immer recht, passt der Mensch zu mir oder merke ich schon beim Start, oh, will ich jetzt wirklich die nächsten 12 Wochen mit dieser Person mich täglich auseinandersetzen? Ne? Und das ist nun mal, wir sind Menschen, mal passt es nicht, ne? Das ist in unserem Leben auch so, aber ich glaube, das kurz zusammengefasst ist so meine Richtung.
Ja, das klingt gut. Das war, finde ich, auch ein schönes Schlusswort so als Rat an Unternehmen da draußen. Ronny, vielen Dank. Das waren sehr interessante Einblicke in ein Thema, was, glaube ich, sehr viele da draußen bewegt. Ich kriege das bei meinen Kunden mit, wie viele entweder auf Personalsuche sind und dort schlechte Erfahrungen auch mit externen Recruiting- und HR-Beratungen gemacht haben oder eben ja sehr, sehr aufwendig versuchen, das intern zu lösen und da eben auch einen große Herausforderungen haben. Vielen Dank. Jetzt bleibt mir nur die allerletzte Frage, die ich immer stelle. Und ich bin immer gespannt, was es als Antwort gibt, wenn du demnächst die Chefetage hörst. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du ab jetzt oder vielleicht warst du es auch vorher schon Fan bist, der immer alle Episoden hört. Wen möchtest du denn mal demnächst vielleicht bei mir hören? Welches Thema möchtest du mal hören? Hast du einen Vorschlag für einen Gast oder ein Thema?
Das ist eine gute Frage. Das, was, denke ich, in Zukunft interessant wird, ich glaube, da muss ich nochmal 1-2 Namen, aber auch sammeln, ist so genau der Bereich von New Work und die neue Arbeitswelt. Ne? Was kommt da noch auf uns zu? Weil das ist ein Thema, das verändert sich ja sehr, 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 sehr stark. Wie wollen wir arbeiten? Aber da kann ich dir gerne im Nachgang nochmal ein kleines Portfolio zusammenstellen.
Total gerne. Das Thema finde ich auch sehr gut, finde ich spannend. Das ist eine gute Idee, New Work, weil darüber wird ja tatsächlich auch sehr, sehr viel gerade gesprochen und auch wieder mehr hinterfragt, als es vielleicht mal irgendwie vor einem Jahr der Fall ist. Also ja, spannendes Thema, finde ich gut. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, wenn das für euch wertvolle Impulse waren, dann ja, abonniert auf jeden Fall die Chefetage, dann seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Ergänzungen, was auch immer habt, dann schreibt mir auf jeden Fall oder wenn ihr an Ronny eine Frage habt, schreibt ihm. Die Interim Group findet man ja sehr, sehr leicht und auch ihn bei LinkedIn. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Episoden mit euch zusammen und bis dahin. Tschüss.
Tschüss.